Sie war direkt daneben und sie hat dann einen Satz gesagt, der auch mir immer noch unter die Haut geht, wenn ich daran denke. Sie hat nämlich gesagt: Papa, ich brauche doch eine Mama.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und vor allem die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
Hi Nora. Hi Alicia.
Hi. Ja, der Fall, über den wir heute sprechen, der kann einem schon richtig ans Herz gehen, weil da nämlich ein kleines Mädchen eine Rolle spielt, das Augenzeugin von einem ganz, ganz schlimmen Verbrechen geworden ist. Es musste nämlich mit zusehen, wie der Papa die Mama fast umgebracht hat. Und man kann sogar sagen, wenn das Mädchen, also das damals gerade mal 4 Jahre alt war, nicht da gewesen wäre, dann wäre die Mama jetzt wahrscheinlich tatsächlich tot.
Der Fall, über den wir heute sprechen, der ist auch noch relativ aktuell. Die Tat ist gar nicht so lange her. Passiert ist das alles am 16. Februar 2023. Hier bei uns im Ruhrgebiet in Essen. Und ja, da ist der Fall rund 6 Monate später dann auch verhandelt worden am Landgericht. Und du, Jörn, du hast ja auch drüber berichtet.
Ja, genau. 2023 ist das alles passiert. Wir fangen aber ein ganzes Stück weiter vorne an. Das Ganze beginnt im Jahr 2016. Das war nämlich damals genau das Jahr, in dem sich der Angeklagte und seine spätere Ehefrau kennengelernt haben. Wir wollen die beiden in unserem Podcast nicht mit ihren echten Namen nennen, weil wir natürlich nicht möchten, dass irgendwer herauskriegt, um wen es sich hier handelt. Vor allem natürlich wegen des kleinen Mädchens, weil man kann sich das natürlich vorstellen, das wäre ein absoluter Albtraum, wenn es ausgerechnet aufgrund unseres Podcasts auf diesen Fall angesprochen wird. Viel Medienberichterstattung gab es nämlich über diesen Fall eigentlich gar nicht. Ja, und wenn dann bei diesem Mädchen alles wieder hochkommt, deshalb haben wir uns 3 Namen ausgedacht. Den Angeklagten, den nennen wir Markus, seine damalige Frau, die nennen wir Jessica und die kleine Tochter Emily.
Markus und Jessica, die haben sich damals, also 2016, bei einem Online-Spiel kennengelernt. Er war 28 Jahre alt, sie ein bisschen jünger. Und sie haben das Spiel nicht nur zusammen gespielt, sondern sie haben dann auch geschrieben, also gechattet. Es hat auf jeden Fall nicht lange gedauert, bis sie sich dann auch das erste Mal getroffen haben. Das war dann ja wohl so eine Art Date, bei dem es sofort Klick gemacht hat. Und beide haben dann nachher gedacht, das müssen wir auf jeden Fall wiederholen, was dann auch passiert ist. Und ja, das war tatsächlich der Beginn ihrer Liebesgeschichte.
Ja, und Markus, der war auf jeden Fall absolut hin und weg. Er hat damals im Prozess gesagt, es lief wirklich alles total super. Wir haben uns immer häufiger getroffen, auch mal übers Wochenende, auch mal länger. Ja, und dann sind die beiden auch ziemlich schnell zusammengezogen.
Ja, und ein Jahr später ist Jessica dann auch schon schwanger geworden. 2018 kam die gemeinsame Tochter Emily zur Welt. Und wieder ein Jahr später haben die beiden dann geheiratet. Es lief also alles wirklich genau so, wie die beiden sich das auch vorgestellt haben.
Ja, und es war aus Markus Sicht auf jeden Fall alles irgendwie perfekt. Markus hat den Richtern damals gesagt, diese ersten beiden Jahre nach der Geburt unserer Tochter, das waren 2 Jahre, in denen wir so richtig glücklich waren. Und als er das gesagt hat im Prozess, da hat man schon gemerkt, dass er dieser Zeit eigentlich immer noch total hinterher trauert.
Obwohl er Emily, also seine Tochter, eigentlich kaum gesehen hat. Er war nämlich damals Marktleiter in einem Supermarkt, wo er jeden Tag von morgens bis abends gearbeitet hat. Er ist um 4 Uhr aufgestanden, war um 5 Uhr aus dem Haus und ist dann erst abends gegen 18 Uhr wieder zurückgekommen. Und das war dann genau die Zeit, in der Emily wieder ins Bett gegangen ist. Also viel gesehen haben die sich wirklich nicht.
Nee, seine Frau und er, also Jessica und er, haben sich auch nicht viel gesehen. Da war kaum Zeit, die man zusammen verbringen konnte. Weil klar, wenn du um 4 Uhr aufstehst und 8 Stunden schlafen willst, dann musst du ja eigentlich schon um 8 Uhr abends wieder ins Bett gehen. Kennen wir gut mit unseren Frühschichten. Und ja, also es ist nicht so einfach. Viel unternehmen kann man dann vielleicht nicht, außer man hat irgendwie die Wochenenden zusammen.
Ja, haben sie aber auch nicht so richtig gehabt, die Wochenenden. Da hat Markus nämlich auch gearbeitet. Man muss nämlich wissen, dass er wirklich extrem verantwortungsbewusst gewesen ist. Das hat er vor Gericht auch gesagt. Er hat gesagt, ich war ein absoluter Arbeitsmensch. Wenn irgendwer mal ausgefallen ist, dann bin ich immer sofort in den Laden gefahren. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Und er war auch immer telefonisch erreichbar, also auch in seiner Freizeit.
Boah, klingt sehr, sehr anstrengend. Wann haben die beiden denn dann überhaupt mal Zeit verbracht?
Ja, in der Woche wahrscheinlich gar nicht. Jessica hat gekocht, das war so die tägliche Routine. Wenn Markus dann abends nach Hause gekommen ist, dann haben die beiden zusammen gegessen, haben ein bisschen Fernseh geguckt, aber auch das schon im Bett. Sie hatten im Schlafzimmer einen Fernseher stehen. Ja, und dann sind ihm, man kann sich das ja vorstellen, kurze Zeit später wahrscheinlich auch schon die Augen zugefallen. Und am Wochenende, wo er dann vielleicht zumindest ein bisschen Zeit gehabt hätte, da hat er gerne gezockt, aber nicht mit seiner Frau, so wie das früher, so haben sie sich ja auch kennengelernt, sondern mit einem Kumpel. Und das hat dann auch zum ersten Mal zum Streit geführt.
Verständlich.
Ja, das kann man sich ja wirklich gut vorstellen. Also an Jessicas Stelle hätte ich mich irgendwann auch gefragt, was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich überhaupt verheiratet, wenn mein Mann noch nicht mal Zeit mit mir oder geschweige denn unserer Tochter verbringt und immer nur vorm Computer sitzen will? Sie war dann natürlich sauer und sie hat aber auch vorgeschlagen, was zu machen. Hier, lass uns doch mal was mit Emily unternehmen, lass uns Ausflüge machen zum Beispiel. Aber Markus hat das alles einmal abgelehnt.
Ja, und woran man natürlich auch denken kann, ist, die ganze Kindererziehung, die ist ja auch komplett an ihr alleine hängen geblieben. Ich habe Kinder, die sind zwar schon erwachsen jetzt beide, aber ich weiß das noch genau, wenn die Kinder klein sind, da hat man so viel Fragen, wo man sich auch mal mit seiner Frau oder jetzt in dem Fall mit ihrem Mann mal einfach austauschen muss. Wie würdest du das machen? Was soll ich jetzt tun? Was ist das Beste? Aber das konnten die einfach nicht, weil er war halt in dem Supermarkt, er war Marktleiter und da kann man ja wahrscheinlich auch nicht mal so richtig telefonieren, wenn mal irgendwas ist, wenn man mal eine Frage hat, weil da ist immer viel los, er ist immer in der Verantwortung. Ja, und so richtig Privatsphäre gibt's in so einem Supermarkt dann ja wahrscheinlich nicht.
Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, am Wochenende hat sich Markus jetzt auch nicht gekümmert. Da hat er, wie gesagt, vom Computer gesessen, weil er gemeint hat, dass er das einfach braucht, um runterzukommen, um halt den Kopf frei zu kriegen von der ganzen Arbeit. Auch wieder irgendwo verständlich, aber boah, schwierig.
Ja, seine Frau so alleine zu lassen mit allem, das, sind wir ehrlich, geht halt einfach eigentlich nicht. Und der Streit war vorprogrammiert, das ist auch passiert. Sie hat ihm Vorwürfe gemacht, was natürlich völlig nachvollziehbar ist, weil sie war da komplett allein und hat die ganze Arbeit für die Familie geschmissen. Aber Markus hat sich davon überhaupt nichts angenommen. Er war eigentlich nur noch genervt und er hat Jessica dann sogar vorgeworfen, dass sie einfach nur faul ist und sie nun zu Hause rumsitzen würde, statt alleine irgendwas mit Emily zu unternehmen, was ja wirklich gemein ist, weil jeder, der ein Kind hat, weiß, das ist ein Vollzeitjob, gerade wenn du es halt alleine machst.
Ja, und dann kam die Corona-Zeit mit den Lockdowns und für Markus hat das natürlich erstmal gar keine große Rolle gespielt, weil klar, die Supermärkte, die hatten ja alle weiter auf. Er war wahrscheinlich sogar noch beschäftigter, noch mehr eingebunden, weil die Läden damals ja alle umgebaut worden sind mit diesen ganzen Schutzwänden an den Kasten, Beschränkungen, Abstandsmarkierungen, also dass da irgendwelche Personenbegrenzungen sind. Wir erinnern uns alle sehr, sehr gut an die Zeit, aber für Jessica und Emily war auf einmal nichts mehr los. Also die hatten auf einmal nichts mehr zu tun von jetzt auf gleich. Man konnte ja kaum noch raus, der Kindergarten war auch zu. Das heißt, die beiden, die haben eigentlich nur noch zu Hause gesessen.
Ja, und das war für die Beziehung dann natürlich auch nicht gut. Er war nie da und sie hatte Zeit über Zeit, die sie, das muss man vielleicht mal sagen, aber genutzt hat. An dieser Stelle ist es vielleicht wichtig zu wissen, Jessica war damals ziemlich übergewichtig, aber sie hat dann eine, ja, kann man so sagen, für sie ziemlich wichtige Entscheidung, auch eine richtig große Entscheidung getroffen, kurz vor dem zweiten Lockdown, also Ende 2020, da hat sie sich nämlich eine Magen-OP unterzogen, das heißt, sie hat ihren Magen verkleinern lassen und danach auch ziemlich viel abgenommen, was man natürlich sehen konnte, was aber gleichzeitig passiert ist, das hat sich wohl extrem auf ihre Psyche ausgewirkt und zwar positiv. Sie ist nämlich plötzlich viel, viel selbstbewusster geworden.
Das ist ja erstmal richtig gut und es hat dann aber zu einer zweiten Entscheidung geführt. Sie hat nämlich für sich entschieden, dass sie sich von Markus trennen will.
Ja, und das war für ihn ein absoluter Schock, damit hat er überhaupt nicht gerechnet. Er war am Boden zerstört, wahrscheinlich wirklich am Boden zerstört, weil er diese ganze Konfliktsituation, glaube ich, gar nicht gesehen hat. Und er hat Jessica damals regelrecht angefleht, dass sie ihm noch eine Chance geben soll. Er hat ihr versprochen, dass er sich ändern wird, was man dann halt alles so macht, dass er ein besserer Ehemann sein will, ein besserer Vater, dass er sich mehr Zeit für die Familie nehmen will. Es waren auf jeden Fall jede Menge Versprechen.
Und Jessica hat ihm das auch geglaubt, weil sie natürlich eigentlich auch wollte, dass ihre Tochter mit einem Papa aufwächst, der auch in der Familie ist. Auf jeden Fall hat die Trennung damals nur 3 Tage gedauert und dann haben die beiden sich auch wieder vertragen.
Und Markus hat sich das zumindest am Anfang auch zu Herzen genommen und hat sich geändert. In den nächsten Wochen nach dieser kurzen Trennung hat er sich wirklich mehr Zeit genommen für Jessica und für Emily. Aber er hat das halt nicht durchgehalten. Er ist dann ganz schnell wieder in seine alten Muster verfallen. Er hatte wieder keine Zeit oder keine Lust, mit seiner Tochter zu spielen oder als Familie mal was zu unternehmen. Und er hat dann auch wieder ganz viel mit seinen Freunden gezockt.
Ja, im Prozess am Essener Landgericht hat er damals gesagt, das war einfach eine total schwierige Zeit. Für mich, für uns alle, dass er daran selbst eine große Mitschuld trägt, vielleicht sogar die Hauptschuld, das hat er wohl aber überhaupt nicht gesehen. Er hat das auch im Nachhinein alles auf die Corona-Zeit geschoben, weil man da halt, wir haben es gerade schon gesagt, eigentlich kaum noch was unternehmen konnte. Und er hat den Richtern damals gesagt, es ging mit uns beiden immer weiter bergab und am Ende war es schwer, überhaupt noch ein Gesprächsthema zu finden, weil wir überhaupt nicht mehr viel zu besprechen hatten, was ja erstmal echt traurig ist. Aber er hat die Schuld von Anfang an und auch am Ende eigentlich noch immer bei Jessica gesucht und nicht bei sich, weil er gemeint hat, sie hat sich verändert und nicht ich.
Ja, so komisch das jetzt klingt, aber er hat ja sogar recht. Wahrscheinlich hat halt sie sich verändert, aber ja nicht unbedingt zum Schlechten. Sie wollte ja die Beziehung nach vorne bringen. Sie wollte mehr mit der Familie unternehmen und Markus war derjenige, der genau wie früher nie Zeit hatte, nie da war, einfach keine Lust hatte, irgendwas mit Jessica und Emily zu machen.
Aber Jessica hat sich ja trotzdem jetzt nicht sofort wieder von ihm getrennt, obwohl es immer wieder Streit gegeben hat. Sie hat halt wirklich an dieser Beziehung festgehalten und auch dran gehangen. Und zwar ihrer Tochter zuliebe, Emily zuliebe. Obwohl es wirklich ein ständiges Auf und Ab war. Es gab immer wieder Streit, dann haben sie sich wieder vertragen, dann gab es wieder Streit. Sie hat noch 2 ganze Jahre durchgehalten, also bis Anfang 2023. Die beiden haben mit Emily auch noch zusammen Weihnachten und Silvester gefeiert. Aber dann hat Jessica sich gesagt, so, jetzt reicht's, jetzt trenne ich mich wirklich. Und das war am 6. Januar 2023. Da hat sie Markus gesagt, dass jetzt endgültig Schluss ist.
Das war übrigens ironischerweise eine Zeit, in der Markus komplett zu Hause war. Er ist nämlich gefeuert worden. Ja, man mag es kaum glauben bei dem Einsatz, den er gezeigt hat. Und wenn man sich dann den Grund anguckt, ist das Ganze noch rätselhafter. Ihm wurde nämlich wegen Arbeitszeitbetrug gekündigt. Jörn, was war da los?
Ja, das kann ich auch nicht sagen, ob da was dran war. Im Prozess war das nicht so richtig ein Thema, die Kündigung. Er hat da selbst auch nicht viel zu erzählt. Er hat nur gesagt, es wäre ja sofort weitergegangen. Ich hatte schon den nächsten Job in Aussicht, ab März nämlich, auch wieder als Filialleiter, aber jetzt nicht mehr bei einem, in Anführungszeichen, normalen Supermarkt, sondern bei einem Discounter. Aber dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen.
Ja, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass ausgerechnet dann die Trennung kommt, wenn Markus wirklich zum ersten Mal Zeit hatte und zu Hause war. Aber ja, wahrscheinlich hat sich das alles so hochgeschaukelt, aufgeschaukelt, dass Jessica einfach wirklich gar keinen Sinn mehr gesehen hat, die Beziehung noch fortzusetzen. Vor allem, wenn die beiden sich ja eigentlich, wie ja schon vorher gesagt, gar nichts mehr zu sagen hatten.
Also meine Frau, die hat ja letztens gemeckert, dass ich mir immer nur so gesunde Sachen bei Koro bestelle. Wie zum Beispiel meine heißgeliebten und verehrten Mangostreifen, die getrockneten oder die getrocknete Ananas. Und jetzt habe ich uns mal das Schokogranula bestellt. Und was soll ich sagen? Sie ist unfassbar happy. Nicht, dass das jetzt crazy ungesund ist, aber es schmeckt halt so unfassbar schokoladig.
Happy Wife, Happy Life. Ist ja auch eine gute Mischung bei Koro. Also du kannst kiloweise Nüsse, Müsli und Obst bestellen, so getrocknete Mangostreifen oder sowas und dich voll healthy fühlen. Oder ich habe mir jetzt endlich diese Schoko-Erdbeeren geholt.
Sehen die so geil aus, wie ich mir das vorstelle? So crunchy Erdbeeren mit Schoko drumherum?
Yes, genau so. Die gibt's mit Vollmilch oder noch geiler mit dunkler Schokolade. Und die sind gefriergetrocknet. Das heißt, diese Konsistenz, das ist halt super geil. Also so crunchy und nicht so zäh, wie so Trockenobst manchmal ist. Also super lecker, dann noch mit Schoko. Also vielleicht wird das so mein November-Snack. Ich habe mir ja auch praktischerweise direkt 1 Kilo davon bestellt.
Ja, das finde ich auch immer so praktisch bei Koro, dass du einfach weniger Verpackungsmüll hast. Du musst nicht für jede kleine Tüte irgendwie wieder in den Laden rennen und hast dann haufenweise Plastikmüll, sondern von dem Schokogranula, da habe ich mir jetzt zum Beispiel einfach so ein schönes Glas gefüllt.
Ja, das mache ich genauso. Und mal ehrlich, wenn ich erstmal richtig anfange zu snacken, ne? Also bei diesen Schoko-Erdbeeren zum Beispiel, naja, dann habe ich
das
jetzt auch nicht. Nee, da habe ich nicht so lange was von dem einen Kilo.
Ja, was aber auch cool ist, wenn man jetzt sagt, weiß ich noch nicht, ob ich das so mag. Das hatte ich zum Beispiel bei der getrockneten Ananas. Dann kann man sich auch einfach eine Probierpackung bestellen. Und ja, was soll ich sagen? Es war großartig, es war geil, es war Ananas, es war Urlaub. Aber ich konnte mir halt erstmal sicher gehen.
Ja, kannst du dir direkt das nächste Kilo wieder bestellen.
Richtig schön in das große Glas.
Und wenn ihr jetzt sagt, ach, da würde ich auch gerne mal in den Shop reingucken und ein bisschen rumstöbern bei Koro, dann haben wir natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch. Und zwar gibt's mit dem Code Ruhrgebiet, geschrieben wie die schönste Region Deutschlands, 5% Rabatt auf eure nächste Koro-Bestellung.
Den Link zum Koro-Shop und natürlich auch unseren Code Ruhrgebiet, alles groß, den packen wir euch wie immer in die Shownotes. Wir wünschen euch auf jeden Fall fröhliches Schleppen und ich empfehle die Mangostreifen.
Das hat man noch gar nicht gemerkt, dass du die Mangostreifen...
Nein, ich würde die Mangostreifen nehmen.
Ach echt, erinnern die dich an Peru oder so?
Ja, objektiv kann man ja wirklich total gut verstehen, dass Jessica diese Beziehung beenden wollte, weil sie war nicht mehr glücklich, sie hat sich nicht gewertschätzt gefühlt. Aber für Markus war das dann ein totaler Schock. Also wie beim ersten Mal ist er aus allen Wolken gefallen und er hat dann auch wie beim ersten Mal wieder gejammert, gebettelt. Aber dieses Mal ist Jessica hart geblieben. Sie hat ihm gesagt, du hattest deine Chance gehabt, du hast sie nicht genutzt und es gibt keine Zukunft mehr. Und ehrlich gesagt finde ich es auch gut, dass sie da so hart geblieben ist.
Ja, aber er wollte... Also er hat ja gehört, was sie ihm gesagt hat, aber er wollte es einfach nicht wahrhaben. Er hat sogar gefragt, ob er trotzdem noch in der gemeinsamen Wohnung wohnen bleiben darf. Wahrscheinlich, weil er sich gedacht hat, dass dann vielleicht doch wieder alles gut wird, so wie nach der ersten Trennung auch. Aber Jessica, die wollte das nicht. Sie wollte unbedingt, dass er jetzt auch auszieht.
Ja, und am Ende hat tatsächlich sie sich dann auch um eine Wohnung für Markus gekümmert, ganz in der Nähe, weil sie Emily auch nicht den Vater wegnehmen wollte, zumindest nicht komplett. Sie hat ihm damals sogar gesagt, dass er seine Tochter so oft sehen kann, wie er will, in Absprache mit ihr natürlich. Und dass Emily auch an den Wochenenden gerne immer bei ihm sein kann. Und da muss ich auch kurz sagen, das klingt schon wirklich richtig stark, ne? Also das wird ja für sie auch nicht so einfach gewesen sein, sich da zu trennen, nach jahrelanger Beziehung auf und ab und Vater ihres Kindes. Aber dass sie dann sagt, komm, ich suche dir sogar eine Wohnung raus und die ist sogar direkt hier um die Ecke, was für sie wahrscheinlich nicht einfach war, aber das ist für Emily am besten, finde ich schon stark.
Total.
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, dieser Familiengedanke, der war ihr sehr wichtig, dass also die Tochter wirklich mit Mama und Papa aufwächst und ja, deshalb hat sie, aber halt diese Beziehung unter einem Dach, die funktioniert halt nicht mehr, aber sie wollte das so, ja, das grobe Gerüst, glaube ich, aufrechterhalten. Und Markus hat das ja dann auch, naja, einigermaßen akzeptiert, er ist tatsächlich ausgezogen, 2 Wochen nach der Trennung, nachdem Jessica ihm gesagt hat, dass Schluss ist. Und, das muss man auch sagen, es hat keinen Streit gegeben. Die beiden, die wollten das nämlich nicht, die wollten keinen Rosenkrieg, kein Tauziehen um Emily. Und es sah auch tatsächlich so aus, als wenn das klappen würde.
Ja, Markus hat dann was gemacht, was man vielleicht nachvollziehen kann, wenn man versucht, sich in seine Gedankenwelt hineinzuversetzen, was aber absolut nicht zielführend war und auch niemals sein konnte. Er hat nämlich plötzlich angefangen, den liebenden Ehemann zu spielen. Er hat Jessica Geschenke gemacht, er hat ständig den Kontakt gesucht, er hat immer wieder versucht, sie umzustimmen und hat gefragt, ey, kann ich nicht noch eine zweite Chance haben? Aber Jessica wollte das nicht, sie ist da überhaupt nicht drauf eingegangen, sie ist hart geblieben.
Ja, und er hat dann natürlich gemerkt, oh, ich komme hier nicht weiter, also mit Geschenken, Betteln, mit Tränen. Und deshalb hat er dann was gemacht, was, ja, kann man nicht anders sagen, wirklich richtig schäbig war. Er hat nämlich versucht, Jessica moralisch unter Druck zu setzen. Er hat sowas gesagt wie, wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann bringe ich mich um. Aber auch damit hat er nichts erreicht, sie hat das nämlich nicht ernst genommen.
Ja, weil er später gesagt hat, das war auch nicht ernst gemeint. Ich habe das damals zwar gesagt, dass ich mich umbringe, aber ich habe es halt eben nur so daher gesagt. Ich war einfach total verzweifelt und zu den Geschenken, die er Jessica gemacht hat, Ja, da war zumindest im Nachhinein so ein bisschen selbstkritisch. Da hat er nämlich gesagt, ja, ich habe halt versucht, noch was zu retten, aber ich habe es wahrscheinlich übertrieben.
Ja, immerhin später Erkenntnis. Das ist jetzt aber ja auch das erste Mal, wo plötzlich das Thema Gewalt ins Spiel kommt. Wenn auch in diesem Fall Gewalt gegen sich selbst und nicht gegen Jessica oder Emily und auch nur angedroht. War Markus denn von Grund auf ein gewalttätiger Mensch oder eher nicht?
Nein, war überhaupt nicht. Die beiden, die haben zwar viel gestritten, aber es gibt absolut keine Hinweise darauf, dass das irgendwann mal körperlich geworden ist, dass er sie geschlagen hat, sie ihn geschlagen hat. Und was man auch sagen muss, die beiden, die haben wohl auch nie im Beisein von Emily gestritten. Das wollten sie nämlich nicht, dass Emily das mitkriegt. Es sollte halt immer noch dieser Schein aufrechterhalten bleiben. Wir sind, zumindest für das Kind, wir sind eine glückliche Familie.
Man muss ja auch sagen, so auf dem Papier, weil du jetzt gefragt hattest, ne, ob er gewalttätig ist oder war. Also auf dem Papier war Markus schon immer ziemlich zielstrebig. Der ist in Gelsenkirchen geboren worden, aufgewachsen dann da und er war auf der Gesamtschule bis zur 10. Klasse. Dann hat er eine Ausbildung gemacht in einem Supermarkt und danach hatte er dann mehrere unterschiedliche Jobs. Er war auf jeden Fall immer sehr, sehr ehrgeizig und deshalb hat er dann am Ende ja auch als Marktleiter gearbeitet.
Und es gab ja auch überhaupt keine Vorstrafen. Der Bundeszentralregisterauszug, ein sperriges Wort, aber so heißt es nun mal vor Gericht, wo alle Vorstrafen drinstehen, der wird im Prozess ja immer verlesen und der war bis dahin komplett leer. Es gab überhaupt keine Eintragung.
Ja, wir sind schon jetzt ziemlich nah am Tattag. Das war nämlich der 16. Februar 2023, also rund 4 Wochen, nachdem Markus bei Jessica ausgezogen ist.
Wir sind am 16. Februar, das war ein Donnerstag. Und das Papa-Wochenende stand bevor. Markus hat seine Tochter nachmittags vom Kindergarten abgeholt. Er hatte ja noch keinen Job oder hat den neuen Job noch nicht angefangen und deshalb konnte er sie auch abholen. Normalerweise hätte er das ja sonst nicht gemacht, weil er um die Zeit gearbeitet hat. Er hat sie dann nach Hause gebracht, also zu ihrer Mama, weil ja geplant war, dass er sie am nächsten Tag abholt für das Papa-Wochenende. Er ist nicht draußen vor der Tür geblieben, sondern ist mit in die Wohnung reingegangen, weil er nämlich schon ein paar Sachen von Emily mitnehmen wollte.
Ja, aber dabei ist dann genau das passiert, was nicht passieren sollte. Die beiden haben sich gestritten, also Markus und Jessica, weil Markus wieder damit angefangen hat, dass Jessica ihm doch noch bitte, bitte eine Chance geben soll. Und als er aber dann gemerkt hat, dass er damit nicht weiterkommt, da hat er dann die Taktik gewechselt.
Ja, und das sah dann so aus, dass er angefangen hat, Jessica zu erpressen. Und zwar mit der gemeinsamen Tochter, mit Emily. Er hat nämlich gesagt, okay, wenn das so ist, dann nehme ich Emily am Wochenende nicht mehr. Und, das hat er dann auch noch gesagt, und außerdem will ich unser Auto haben und 1.900 Euro zurück. Das Geld muss er ihr wohl mal gegeben haben. Wofür und wann, das ist aber nicht so ganz klar.
Ja, das mit Emily ist halt richtig schäbig. Und es ist aber auch der erste richtig dicke Streit, den Emily dann komplett mitbekommen hat. Und das war dann auch der Moment, in dem die Stimmung endgültig gekippt ist.
Ja, danach sind dann nämlich erstmal jede Menge WhatsApp-Nachrichten hin und her geschickt worden. Wir können einige davon mal hier vorlesen, weil die auch im Prozess verlesen worden sind. Kaum war Markus damals aus der Tür, da hat Jessica ihm geschrieben, für mich hat sich jetzt gezeigt, wie du wirklich bist. Du willst das Auto, bitte, kannst du haben, interessiert mich nicht. Du willst Emily nicht mehr sehen, alles klar, dann geht's ab jetzt nur noch übers Jugendamt. Und er hat darauf dann auch sofort geantwortet, aber nur mit 3 Worten. Wow, wirklich jetzt? So als wenn er es gar nicht richtig verstehen würde, was da gerade passiert. Worauf Jessica dann aber wieder geschrieben hat, was sagt Emily eben zu mir? Holt der Papa mich morgen wirklich nicht ab? Und dann noch vorwurfsvoll hinterher, sie kriegt das alles mit und daran wird sie kaputt gehen. Und das werde ich nicht zulassen. Und später hat sie ihm noch geschrieben, ich frage, ob das dein Ernst war, dass du nicht mal um sie kämpfen willst.
Ja, Markus hat auch noch ein paar Mal geschrieben, aber das waren immer so Jammernachrichten. Sowas wie, oh, ich würde gerne für beide kämpfen, aber das habe ich gerade verloren, liebe euch so sehr, habe alles kaputt gemacht und mich dazu auch noch. Und ja, Jessica war am Ende wahrscheinlich richtig genervt. Eine der letzten Nachrichten, die sie geschrieben hat, lautet so: Kann ich jetzt mit allen 2 Wochen rechnen oder soll ich Emily irgendwie beibringen, dass du keine Lust mehr auf sie hast? Eine richtige Antwort hat sie aber auf die Nachricht nie gekriegt.
Richter Thomas Kliegel, der den Prozess am Essener Landgericht damals geleitet hat, der hat das in der mündlichen Urteilsbegründung damals übrigens als moralische Erpressung bezeichnet, was Markus da gemacht hat. Er hat gesagt, der Angeklagte, damit meinte er halt Markus, der Angeklagte, der hat seine Tochter als Mittel benutzt. In dem Moment war ihm jedes Mittel recht.
Ja, man sieht auf jeden Fall ganz gut daran, dass Markus ziemlich verzweifelt gewesen sein muss, zumindest in dem Moment, also nach diesen WhatsApp-Nachrichten. Und an der Stelle ganz kurz eine kleine Triggerwarnung. Es geht jetzt um Selbstverletzung. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht so wohl fühlt, dann skippt am besten die nächsten 30 Sekunden. Also Markus war, wie gesagt, ziemlich verzweifelt und er hat dann in seiner Wohnung gesessen und hat sich mit einer Rasierklinge auch tatsächlich selbst Verletzungen zugefügt, aber keine Tiefen. Das waren halt eher so, ich sag mal, Kratzer. 2 Stück am linken Unterarm, circa 2 Zentimeter lang, eine auf der linken Hand und eine weitere kleine Schnittverletzung auf der Innenseite des linken Handgelenks. Aber das war alles oberflächlich. Und zwar so oberflächlich, dass eigentlich überhaupt kein Blut geflossen ist und das schon mal gar nicht behandelt werden musste. Also es war kein Suizidversuch. Das erklären wir hier alles so detailliert, weil das später im Prozess noch eine größere Rolle spielt.
Markus ist dann noch einmal zu Jessica zurückgegangen, um noch einmal mit ihr zu reden. Das hat er zumindest später so gesagt. Aber bevor er seine eigene Wohnung verlassen hat, da hat er nicht nur die Rasierklinge eingesteckt, mit der er sich vorher selbst leicht verletzt hatte, sondern auch ein Brotmesser. Und das war so ein richtiges Brotmesser, wie halt so ein Brotmesser ist, mit einer 20 Zentimeter langen Klinge.
Wir haben jetzt so ungefähr 18 Uhr, als Markus dann wieder bei Jessica vor der Tür steht und klingelt. Sie ist natürlich total überrascht, dass er nochmal zurückgekommen ist. Sie hat damit ja nicht gerechnet, das war nicht abgesprochen. Aber sie hat ihn dann trotzdem reingelassen.
Ja, Markus hat ihr nämlich gesagt, dass er sich von Emily verabschieden will. Das hat seine Tochter natürlich auch mitgekriegt. Sie war ja mit in der Wohnung. Und Emily hat dann auch sofort angefangen zu weinen und hat die Mama angeguckt und gefragt, will der Papa mich nicht mehr?
Markus ist dann in die Hocke gegangen und hat Emily in den Arm genommen, hat aber nichts gesagt, sondern einfach nur angefangen zu weinen, genau wie Emily. Und Jessica, die hat den beiden dann erstmal ein bisschen Zeit alleine gegeben. Jessica ist dann alleine ins Wohnzimmer gegangen, hat sich da auf die Couch gesetzt und dann ging alles total schnell.
Ja, Emily ist zu ihrer Mama gelaufen, sie hat sich auch auf die Couch gesetzt. Markus ist hinterher, er hat das Messer aus seiner Jackentasche gezogen und hat zu Jessica gesagt, okay, dann beenden wir das jetzt. Man kann sich natürlich vorstellen, dass Jessica jetzt total in Panik war. Sie hat laut um Hilfe gerufen, sie hat ihr Handy genommen, um Hilfe zu rufen. Das hat Markus ihr aber sofort aus der Hand geschlagen. Dann hat er ihr den Mund zugehalten, er hat ihr das Messer an den Hals gesetzt und hat ihr dann mit diesem Brotmesser auch in den Hals geschnitten.
Ja, Jessica hat auch um ihr Leben gekämpft. Sie hat in die Klinge gegriffen. Die ist dann dabei aus dem Griff herausgebrochen, sodass Markus sie damit nicht mehr weiter verletzen konnte. Aber Jessica saß ja immer noch auf diesem Sofa und kam da auch nicht weg. Und in dieser Situation hat Markus dann ihren Hals gepackt und zugedrückt. Aber auch da hat Jessica weiter gekämpft. Sie hat versucht, ihn wegzudrücken. Sie hat versucht, ihm irgendwie mit den Fingern in die Augen zu stechen. Also alles Mögliche noch. Aber ja, dann hat sie das Bewusstsein verloren.
Das ist wirklich absolut krass, weil das kam ja jetzt für Jessica aus dem Nichts. Sie saß da einfach und er kommt rein. Also wirklich absolut krass, die Angst, die sie gehabt haben muss. Emily, die war doch eigentlich ja noch mit im Raum, oder Jörn?
Ja, muss man leider sagen, die war mit im Raum. Die war direkt daneben und sie hat dann einen Satz gesagt, der auch mir immer noch unter die Haut geht, wenn ich daran denke. Sie hat nämlich gesagt, Papa, ich brauche doch eine Mama.
Ja, und genau dieser Satz von Emily, also von der eigenen Tochter, der muss dann auch irgendwas in Markus ausgelöst haben, also irgendeinen Schalter umgelegt haben. Er hat nämlich dann seinen Griff gelöst und nach einiger Zeit ist Jessica auch tatsächlich wieder zu sich gekommen, was aus Sicht der Ärzte übrigens totaler Zufall war. Jessica hat nach Luft geschnappt, sie hatte totale Schmerzen und wirklich extreme Schluckbeschwerden, was man sich ja auch vorstellen kann nach diesem Angriff.
Sie hat Markus dann gefragt, ob sie sich hinsetzen darf. Er war für sie ja immer noch eine Gefahr. Er hatte sie durch das Würgen so tief in die Couch gedrückt, dass sie fast runtergerutscht war. Und dann hat sie erstmal Emily in den Arm genommen, die natürlich fürchterlich geweint und geschrien hat.
Und das Schlimmste daran ist irgendwie, dass Markus das in diesem Moment einfach alles völlig egal war, offenbar. Also seine eigenen Hände, die waren voller Blut. Die hat er dann erstmal sauber gemacht mit Feuchttüchern, die auf dem Wohnzimmertisch standen.
Und Jessica, die hat ihn regelrecht angefleht in dieser Situation, dass er sie gehen lassen soll, sie und Emily. Aber darauf ist Markus gar nicht eingegangen. Er hat nur sowas gesagt wie, dafür ist es jetzt zu spät, jetzt kann ich euch nicht mehr gehen lassen, sonst bin ich, und das war seine Formulierung, sonst bin ich selbst am Arsch. Und dann hat er noch gesagt, dass er eigentlich gekommen ist, um erst sie umzubringen, also Jessica, dann Emily und dann auch sich selbst. Und dann hat er nochmal wiederholt, dass er die beiden jetzt erst recht umbringen muss.
Jessica hatte natürlich absolute Todesangst. Ich meine, sie hat ja gerade erlebt, wie gefährlich Markus in dem Moment war. Sie sitzt da auf der Couch, sie blutet, kriegt kaum Luft, ihre Tochter weint und schreit. Und dann steht ihr Mann vor ihr und sagt, dass es noch nicht vorbei ist und er sie alle umbringen will.
Aber Jessica hat dann wirklich genau das Richtige gemacht. Sie hat nämlich Markus gut zugeredet. Also sie hat ihn beruhigt. Sie hat ihm gesagt, hey, das wird schon alles gut werden hier und dass sie ihn auch noch ein zweites Mal heiraten möchte, um dann nochmal ganz, ganz neu anzufangen.
Ist natürlich eine ganz, ganz skurrile Situation, wenn man jetzt im Nachhinein auch nochmal darüber spricht. Aber wie du schon gesagt hast, es war genau das Richtige, weil es hat auch Wirkung gezeigt. Er hat, also Markus, hat noch sowas gesagt wie, du bist schuld, du hast mich zum Monster gemacht, das ist alles deine Schuld. Aber er hat sie nicht weiter angegriffen. Jessica, die durfte sich waschen, die durfte sich umziehen und er hat ihr dann auch erlaubt, ins Krankenhaus zu gehen. Aber, das war seine Bedingung, nur um die Wunde an der Hand behandeln zu lassen. Um ihren Hals sollte sie sich nämlich einen Schal binden und den Ärzten auf keinen Fall irgendetwas sagen.
Die beiden sind dann mit Emily zusammen in Richtung Uniklinik Essen gefahren. Jessica saß am Steuer. Markus ist dann aber in der Nähe seiner Wohnung ausgestiegen. Er hat noch gesagt, dass sie auf keinen Fall sagen soll, was passiert ist und dass sie auch nicht die Polizei einschalten soll. Und dann war er erstmal weg.
Boah, ich kann mir diese Erleichterung so sehr vorstellen,
total,
dass dieser Mann aussteigt, dieser in diesem Moment unfassbar gefährliche Mann, und du dann erstmal wieder, ja, alleine bist, vor allem ja mit deiner vierjährigen Tochter. Ja, also Jessica ist dann nicht sofort ins Krankenhaus gefahren, sondern erstmal zu ihrer Schwester. Die hatte sie schon von unterwegs aus angerufen und auch schon gesagt, dass Markus versucht hat, sie umzubringen und auch, dass sie blutet. Und als sie dann da war, da ist sie dann erst zusammengebrochen im Arm ihrer Schwester, also als sie sich in Sicherheit gefühlt hat. Und Jessicas Schwester hat dann natürlich sofort die Polizei gerufen und auch einen Krankenwagen. Und damit ging es dann ins Uniklinikum.
Ja, und im Krankenhaus wurde dann erst klar, was für ein Riesenglück Jessica gehabt hat. Die Schnittverletzung am Hals war 10 Zentimeter lang, aber sie war nicht so tief, dass sie zum Beispiel die Halsschlagader getroffen hat, obwohl das wirklich ganz leicht hätte passieren können. Das war auch kein oberflächlicher Kratzer oder so, die Wunde musste wirklich komplett genäht werden.
Das richtig Gefährliche, das war aber das Würgen. Es hätte nämlich wirklich nicht viel gefehlt, dann wäre sie in diesem Moment gestorben. Sie hatte schon die komplette Kontrolle über ihren Körper verloren und sie hatte auch schon Punktblutungen im Gesicht, hinter den Ohren und auch in den Bindehäuten. Die entstehen immer dann, wenn es einen Blutstau im Kopf gibt und sind eigentlich auch immer schon ein Anzeichen dafür, ja, dass es jetzt zu Ende geht, dass der Tod kurz bevorsteht.
Ja, und was auch noch richtig gefährlich war, am Kehlkopf ist durch das Würgen ein ganz großer blauer Fleck, also ein Hämatom, entstanden. Und dadurch bestand auch noch mehrere Stunden nach der Tat potenziell Lebensgefahr, weil dadurch ja die Atemwege verschlossen werden könnten. Aber wie gesagt, Jessica hatte Glück. Sie war danach noch rund 6 Wochen krankgeschrieben. Die Verletzungen sind aber alle gut verheilt, bis auf die Narbe natürlich. Die wird wahrscheinlich ihr Leben lang bleiben.
Ja, und die war auch im Prozess noch ziemlich gut zu erkennen, da kann ich mich noch dran erinnern damals.
Ja, das eine sind natürlich die körperlichen Verletzungen, aber diese psychischen Folgen, die werden sie auch für immer begleiten. Sowas kriegt man nie mehr aus dem Kopf raus, dass der eigene Ehemann einen umbringen wollte und sie hat es ja wirklich nur haarscharf überlebt. Ja, Jessica, die war in therapeutischer Behandlung, sie ist aus der Wohnung ausgezogen, weil sie das alles, was da passiert ist, das konnte sie einfach nicht mehr aushalten. Ja, und sind wir mal ehrlich, wahrscheinlich wird sie ihr ganzes Leben lang irgendwie immer noch damit zu tun und zu kämpfen haben.
Den Richtern, denen hat sie damals gesagt, dass sie immer noch unter Schlafstörungen leidet und auch unter Flashbacks. Das heißt also, dass immer wieder diese Erinnerung zurückkommt. Und der Prozess, der war ja schon ein paar Monate nach der Tat.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also sowohl Jessica als auch Emily, die müssen ja wirklich unfassbar traumatisiert gewesen sein. Weil also gerade Emily, die war ja erst 4 Jahre alt und die hat wirklich alles direkt mit ansehen müssen.
Ja, Emily war auch noch in Behandlung, als der Prozess am Essener Landgericht stattgefunden hat. Sie ist natürlich nicht befragt worden, musste sie ja auch nicht. Sie musste nicht ins Gericht kommen. Aber Jessica, also ihre Mutter, die hat gesagt, dass Emily nicht mehr alleine schlafen kann, dass sie unter extrem großen Verlustängsten leidet. Das wird sogar schon so weit gehen, dass sie anfängt zu weinen, wenn sie, also Jessica, die Mama, den Raum nur mal kurz verlässt. Und außerdem hat sie wohl totale Angst davor, dass der Papa aus dem Gefängnis ausbricht und dann zurückkommt. Da soll sie immer wieder nachgefragt haben, ob das passieren kann. Und dann gibt es noch so einen Satz, den Emily im Kindergarten erzählt hat. Da hat sie nämlich erzählt, dass der Papa versucht hat, der Mama den Kopf abzuschneiden.
Das ist wirklich, das ist einfach nur fürchterlich. Also ich, da bleiben einem irgendwie die Worte weg. Aber wir
ja, das sind auch so Sätze, glaube ich, die man immer, die auch ich immer behalten werde. Also der eine, ne, Papa, ich brauche doch eine Mama, und auch der hier, der Papa wollte der Mama den Kopf abschneiden. Aus dem Mund eines 4-jährigen Kindes, also selbst wenn man das nur als quasi ja Reporter nachher hört, aber das sind Sätze, die vergisst man, glaube ich, nie.
Das ist wirklich, also ja, da weiß man gar nicht, was man da noch zu sagen kann, außer dass das ganz, ganz fürchterlich ist. Und ja, wir müssen jetzt aber natürlich auch nochmal auf Markus gucken. Also wir wissen jetzt, wie es Jessica und Emily nach der Tat ging. Markus war ja dann nach der Tat, Jessica hatte ja Markus nach der Tat abgesetzt, bevor sie dann zu ihrer Schwester gefahren war. Und Markus, der hat sich natürlich schon gedacht, dass Jessica jetzt nicht schweigen wird und das nicht erzählen wird von dieser Tat. Und er hat damals, als er aus dem Auto ausgestiegen ist, nämlich seinen Bruder angerufen. Wobei man sagen muss, er hat ihm jetzt nicht sofort alles erzählt, sondern er hat nur gesagt, ey, ich habe großen Mist gebaut. Und sein Bruder hat ihm dann sofort gut zugeredet und gesagt, dass er schon mehr oder weniger Bescheid weiß, weil die Polizei sich nämlich schon bei dem gemeldet hatte in der Zwischenzeit. Markus hat dann auch da gewartet, wo er war, also auf der Straße, bis sein Bruder, ja, und dann auch die Polizei da waren.
Ja, aber er war immer noch sauer auf Jessica. Er hat ihr nämlich in dieser Zeit, in der er da gewartet hat, noch eine letzte, kurze, ziemlich vorwurfsvolle WhatsApp geschrieben, in der sowas stand wie, jetzt hast du ja doch die Polizei gerufen.
Boah, ich könnte kotzen, ne?
Ja, also, wirklich. Wie kann man so sackunsympathisch sein?
Ich denke mir das schon die ganze Zeit, natürlich. Also es ist ja klar, es ist ja ganz klar.
Du hast versucht, sie umzubringen, was soll sie sonst machen?
Ach nee, also das muss ganz kurz raus. Also wie kann man so, naja, egal, also wie kann man so sein?
Aber es passt ja auch total zu seinem Verhalten direkt nach der Tat. Da hat er Jessica auch nicht geholfen, zum Beispiel mal diese riesige Verletzung am Hals zu behandeln zum Beispiel. Oder zumindest mal einen Krankenwagen zu rufen, das wäre ja absolut naheliegend gewesen. Er hat auch nicht gesagt, dass es ihm leid tut. Er hat sie ja für die Hände sauber gemacht. Er hat Jessica gesagt, dass sie sich jetzt auch mal sauber machen soll, damit sie ihr mit ihrem Blut nicht die ganze Wohnung versaut, die ja auch nicht mehr seine war. Und er hat ihr die ganze Zeit noch weiter gedroht, bis zum allerletzten Moment.
Ja, vor allem hat er ja ihr die Schuld gegeben. Ne? Er hatte ja, wir haben das ja gerade schon gesagt, hier, du hast mich zum Monster gemacht, du bist schuld. Also nein, nein, also da nein. Müssen wir nicht drüber sprechen, dass nicht Jessica schuld ist, dass er sie angegriffen hat. Und als Markus dann festgenommen worden ist, da hat er dann sofort gesagt, ja, dass er alles bereut. Und das hat er auch im Gericht dann wohl mehrfach wiederholt.
Ja, lass uns mal zum Prozess gehen. Der Fall, da kam ja dann rund 6 Monate später vor Gericht. Das war im August 2023. Was hat Markus denn jetzt zu dieser Tat gesagt, außer dass es ihm total leid tut?
Er hat den Prozess natürlich irgendwie immer nach Erklärungen gesucht. Er hat zum Beispiel gesagt, dass da irgendwie ein Schalter bei ihm durchgebrannt ist. Und ja, er hat auch gesagt, dass er total geschockt gewesen ist, als er gesehen hat, was er da eigentlich gemacht hat. Und dass er eigentlich nur geplant hatte, sich selbst umzubringen und nicht seine Frau und auch schon mal gar nicht seine Tochter.
Na, das klingt aber jetzt auf einmal wieder ganz anders.
Ja, das haben die Richter ihm auch nicht geglaubt. Die haben im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung ganz klar gesagt, dass das, was er da vorgehabt hat, das war eindeutig, seine Frau umzubringen und nichts anderes. Bei diesem ganzen Geschehen, was da passiert ist, da würde es nämlich überhaupt keine andere Möglichkeit geben, gar keine andere Erklärungsmöglichkeit, Interpretationsmöglichkeit.
Du hast jetzt gerade von der mündlichen Urteilsbegründung gesprochen, Jörn. Das ist ja das, was du im Prozess mitkriegst. Und bevor wir weitermachen, sollten wir es einmal klären, weil wir sprechen da ganz oft drüber, weil wir haben noch nie erklärt, was es genau eigentlich ist. Das schriftliche Urteil, das wird nämlich immer erst viel später verfasst. Und das bekommen dann in der Regel auch die, die direkt am Prozess beteiligt sind. Also in unserem Fall zum Beispiel der Angeklagte, sein Verteidiger, die Anwältin von Jessica und die Staatsanwältin. Bis das fertig ist, kann es aber einige Wochen dauern. Endlos viel Zeit können sich die Richter dafür aber nicht lassen. Da gibt es eine feste Frist, an die sie sich halten müssen. Die variieren aber, das hängt immer von der Länge des Prozesses ab. Die mündliche Urteilsverkündung ist dagegen immer öffentlich. Außer der Prozess ist nicht komplett öffentlich. Aber das hatten wir ja hier schon ein paar Mal. Wenn der Angeklagte oder die Angeklagte zum Beispiel zur Tatzeit noch keine 18 Jahre alt waren. Für die mündliche Urteilsverkündung gibt es auch keine direkten Vorschriften. Da sind die Richterinnen und Richter ziemlich frei. Sie können das ganz kurz halten, sie können es aber auch ein bisschen emotional werden lassen. Sie können dem Angeklagten oder der Angeklagten auch noch Ratschläge mit auf den Weg geben, was sie dann nachher im schriftlichen Urteil aber nicht mehr machen. Das taucht da nicht auf, zum Beispiel sowas wie, mach was aus deinem Leben oder so. Der Tag der mündlichen Urteilsverkündung ist aber extrem wichtig, weil dann eine wichtige Frist für die Angeklagten läuft. Von da an haben sie nämlich genau eine Woche Zeit, um Berufung oder in unserem Fall Revision einzulegen. Was dann heißen würde, dass das Urteil von der nächsthöheren Instanz nochmal überprüft wird. In unserem Fall wäre das beim Landgericht dann der Bundesgerichtshof.
Ja, das wäre ja in diesem Fall auch so. Die mündliche Urteilsbegründung war jetzt nicht absolut nüchtern, die war schon emotional, das muss man einfach so sagen.
Ja, und wir haben ja gerade schon gesagt, die Richter, die haben Markus nichts geglaubt. Also die haben nicht geglaubt, dass er Jessica nichts antun wollte. Was hat Markus denn gesagt? Also warum ist er denn da so sauer geworden? Also was ist seine Version?
Ja, was hat er gesagt? Er hat im Prozess gesagt, dass er beleidigt worden ist von Jessica. Wie, mit welchen Worten, das ist aber nicht klar, das konnte er nämlich eben nicht sagen. Mhm. Da konnte er sich angeblich nicht mehr dran erinnern. Aber selbst wenn er beleidigt worden ist, der Streit, der war ja, wenn wir nochmal zurückdenken, in dem Moment, als er in die Wohnung reingekommen ist. Und dann hatte sich die Situation ja eigentlich schon wieder beruhigt. Jessica saß im Wohnzimmer auf der Couch und hat Markus und Emily im Flur alleine gelassen.
Kann man sich das denn jetzt mal rein theoretisch mit den Beleidigungen denn vorstellen? Ich meine, du hast Jessica vor Gericht ja erlebt. Konnte sie jetzt irgendwie auch austeilen oder war sie eher so, dass sie von ihm immer so runtergebuttert wurde?
Ja, sie war vor Gericht schon ziemlich ehrlich. Sie hat schon gesagt, ja, ich habe mich lange Zeit weggeduckt, viel zu lange, so hat sie sich ausgedrückt. Aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass sie mit der Zeit immer selbstbewusster geworden ist und dann auch angefangen hat, selbst auszuteilen. Das hat sie bei ihrer Zeugenvernehmung selbst zugegeben. Auch, das zu deiner Frage, dass sie ihn immer mal wieder, also sie, Markus, immer mal wieder beleidigt hat, dass er keine Eier hat, zum Beispiel, das war so eine Formulierung von ihr, um sich in seinem Job zum Beispiel mal durchzusetzen und nicht einfach immer nur zu arbeiten und Extrastunden zu machen, sondern sich auch mal da, ja, das war halt ihre Vorstellung, für die Familie zu entscheiden und nicht immer nur für den Job.
Ja, wie war das denn eigentlich dann, als die beiden sich da vor Gericht wiedergesehen haben? Also Jessica ist ja als Zeugin gehört worden. Gab es da auch irgendwelche Vorwürfe oder ist da irgendwas passiert zwischen den beiden?
Ja, das war so eine Situation, die möchte man eigentlich nicht haben. Weder als Richter, auch nicht als Zuschauer, auch nicht als Gerichtsreporter, weil die einfach nicht leicht ist. Jessica, die hat zwar die ganze Zeit versucht, die Fassung zu bewahren, also wirklich stark zu sein, aber das hat einfach nicht geklappt. Sie hat immer wieder angefangen zu weinen. Manchmal konnte sie einfach nicht weitersprechen, da musste sie sich erst wieder sammeln. Und als Markus, das machen Angeklagte halt, als Markus sich dann auch bei ihr entschuldigt hat, da ist sie auch wieder in Tränen ausgebrochen.
Das kann man echt so gut verstehen. Das ist so eine wirklich schwierige Situation.
Total. Aber wenn man das jetzt alles nochmal so hört, also gerade was Markus im Prozess gesagt hat, dann kann man ja eigentlich schon sagen, dass er bis zum Ende immer wieder versucht hat, irgendwie sich zu erklären. Also vielleicht nicht zu rechtfertigen, aber so ein bisschen so diese Mitschuld, die hat er ja Jessica doch irgendwie gegeben, oder?
Absolut, würde ich auch so sagen. Vielleicht natürlich keine Mitschuld an der Tat. Also da hat er schon gesagt, das war ich natürlich. Ne? Aber an der ganzen Situation, dass es mit der Ehe halt immer weiter bergab gegangen ist, das ist übrigens auch nochmal bei den Plädoyers deutlich geworden. Da hat sein Verteidiger nämlich fast so ein bisschen um Verständnis für Markus geworben. Er hat gesagt, das war einfach ein Knochenjob, den er da gemacht hat als Marktleiter. Das war ein ständiges Tauziehen zwischen ja, Beruf und Familie und dass er einfach überfordert gewesen ist und sich diese ganze ja, Wut, Belastung, Verzweiflung, dass sich das einfach entladen hat. Aber eben auch nur deshalb, weil Jessica vorher wieder Öl ins Feuer gegossen hat. Und dann soll alles einfach aus dem Ruder gelaufen sein. So hat der Verteidiger es damals formuliert, aber das haben die Richter ja dann so auch nicht gesehen.
Ja, ist auch einfach verdammt frech. Es ist einfach richtig frech, sich jahrelang daneben zu benehmen. Ja, ich kann schon verstehen, ne? Es ist ein Verteidiger und so, aber ich finde das immer richtig frech, wenn da irgendwie die Schuld beim Opfer gesucht wird.
Mach bitte noch also einen Satz für schneiden.
Naja, geklappt hat es ja zum Glück alles nicht, was er da noch versucht hat, um sich rauszuwinden. Markus ist dann zu 4 Jahren Haft verurteilt worden, wegen gefährlicher Körperverletzung, nicht wegen Mordversuchs und auch nicht wegen versuchten Totschlags, obwohl wir ja schon gesagt haben, dass die Richter davon ausgegangen sind, dass er vorgehabt hat, Jessica umzubringen.
Ja, aber das war rechtlich nicht möglich, weil er ja selbst aufgehört hat. Zwar erst nach diesem wirklich ja herzzerreißenden Spruch seiner Tochter, Papa, ich brauch doch eine Mama. Aber er hätte ja trotzdem weitermachen können und er hätte Jessica auch noch umbringen können, als sie wieder zu Bewusstsein gekommen ist, was er ja auch angedroht hat. Aber er hat es eben nicht gemacht. Ja, und das nennen Juristinnen und Juristen dann einen Rücktritt vom Versuch. Also in dem Fall ein Rücktritt vom versuchten Totschlag. Und dann bleibt es bei einer gefährlichen Körperverletzung, für die man allerdings auch bis zu 10 Jahre Haft verhängen kann.
Die Staatsanwältin, die hatte ja auch mehr gefordert, 5 Jahre statt der am Ende verhängten 4 Jahre. Worauf hatte Markus denn eigentlich selbst gehofft, Jan?
Er hat gehofft, dass er mit einer Bewährung davon kommt und nach dem Urteil auch dann sofort wieder aus der Haft entlassen wird. Aber dafür haben die Richter überhaupt keinen Spielraum gesehen.
Ja, das macht mich wirklich ein bisschen fassungslos. Also du versuchst jemanden umzubringen. Er hatte es ja wirklich vorgehabt. Ich meine, es war ja keine spontane Tat und er hat da irgendwie ein Kissen genommen und versucht, sie zu ersticken oder so, sondern er hat auch nicht ein Brotmesser aus Jessicas Küche geholt, sondern er hat sein eigenes privates Brotmesser von zu Hause mitgebracht und er hat es in seiner Jacke versteckt, die er auch nicht ausgezogen hat, als er in die Wohnung gekommen ist. Also dann drauf zu hoffen, nach so einer Aktion mit Bewährung davon zu kommen, ist schon wieder ziemlich frech.
Ja, man muss ja auch sagen, also wenn Jessica sich nicht so doll gewehrt hätte und die Klinge da nicht abgebrochen wäre, dann wäre der Schnitt im Hals ja wahrscheinlich auch viel tiefer gewesen. Also wir wollen uns das alles gar nicht vorstellen, aber also
da war echt viel Zufall dabei,
ja.
Auch dass sie dann wieder nach Luft geschnappt hat und so. Also sie hatte wirklich 1000 Schutzengel an dem Tag.
Mhm.
Ja, und was die Richter vor allem auch so geschockt hat und auch mich als Gerichtsreporter, das war dass Emily natürlich alles mit ansehen musste. Richter Thomas Kliegel, der hat bei der Urteilsbegründung damals gesagt, genau das, dass die Tochter zugucken musste, das macht die Tat so besonders schlimm, dass sie vor den Augen eines 4-jährigen Mädchens passiert ist. Und in Richtung von Markus hat er damals noch gesagt, wir haben alle schon Trennung erlebt, das muss man einfach akzeptieren. Das ist alles kein Grund für so eine Tat.
Auf jeden Fall. Hat Markus denn dann das Urteil eigentlich akzeptiert?
Ja, hat er akzeptiert. Obwohl er ja auf Bewährung gehofft hat, er hat es dann akzeptiert.
Immerhin.
Ich finde irgendwie 4 Jahre ist nix.
Ja, ich finde 4 Jahre ist auch ein bisschen wenig.
Ja, aber man muss natürlich immer sehen, er hat die Tat gestanden, es ist vorher nichts passiert, er war nicht vorbestraft. Mhm. Also es gibt viele Sachen, die Richter müssen ja mal abwägen. Gefährliche Körperverletzung, er ist ja wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, maximale Haftstrafe 10 Jahre. Und dann guckt man, was spricht für den Angeklagten, was spricht gegen den Angeklagten. Und das wird dann abgewogen.
ich glaube, warum sich das so falsch anfühlt, ist, weil er halt einfach so ein, darf man das sagen? Ich sag's jetzt einfach, weil er halt einfach so ein Arschloch ist. Also er ist einfach so unfassbar unsympathisch, weil er ja, wenn man das sich mal so anguckt, die ganze Historie, Jessica ja nie irgendwie respektiert oder ernst genommen hat in dem, was sie wollte. Sie hat am Anfang gesagt, ey, ich bin nicht mehr glücklich, du verbringst keine Zeit mit der Familie. War ihm egal. Hat er sich kurz mal bemüht, dann war es ihm wieder egal. Dann hat sie gesagt, okay, es ist jetzt wirklich vorbei. Hat er wieder, och nein, wo kommt das denn her? Und dann, als sie gesagt hat, nee, es ist jetzt wirklich vorbei, hat er das einfach, diese Grenze, die sie gezogen hat, nicht respektiert. Er hat einfach ja immer versucht, wieder an sie ranzukommen, was ja wirklich, er hat sie einfach immer weiter bedrängt. Und dann zu sagen, du hast mich zum Monster gemacht nach der Tat, das ist wirklich...
Yes. Ja, es ist extrem egoistisch natürlich auch. Aber nochmal zu der Strafmaß zurück. Es ist auch schwer. Ne? 5 Jahre, wie die Staatsanwaltschaft das jetzt gefordert hat, wäre sicherlich auch nicht falsch gewesen.
Ja,
6 hätte man vielleicht auch begründen können. Ne? Aber es ist halt, die Richter vergleichen natürlich auch mit anderen Fällen, mit ähnlich gelagerten Fällen. Es ist einfach so.
Ich bin auch überhaupt kein Fan, im Nachhinein zu sagen, oh, das ist hier viel zu mild, das Urteil. Aber ja, es fühlt sich schon ein bisschen merkwürdig an. Und ich glaube auch, also was du halt gesagt hast, Nora, wenn man eben das alles mit einbezieht, was ja auch die Richter am Ende gemacht haben, vor allem halt Emily. Also ich finde das unfassbar, wie man ein Vater sein kann und wie einem das Kind so ein Mittel zum Zweck wird. Also wie er wirklich Jessica damit erpresst hat, wie er gesagt hat, ich nehme die nicht mehr. Und also dann diese Frage, mir wird wirklich ganz anders, wenn ich die höre von diesem kleinen 4-jährigen Mädchen, dieses, oh, will der Papa mich nicht mehr? Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm, wie er das wegignoriert hat, wie er, ja, er war verzweifelt, wegen der Trennung, alles gut, aber wie er wirklich so egozentrisch, egoistisch durchgezogen hat, nur dieses Ziel, ich will diese Frau zurückbekommen und gar nicht geguckt hat, wie geht's meiner Tochter, kriegt sie den Streit gerade mit, hat sie das Gefühl, ich habe sie nicht mehr lieb, also das war dem ja alles egal und bis dann zu diesem wirklich, wirklich schlimmen Abend, wo er wirklich, ich weiß nicht, was er gedacht hat, ich will's auch nicht wissen, aber wo ihm egal war, dass seine kleine Tochter dabei ist, wenn er seine Frau angreift und auch in dem Moment zumindest töten will.
Und was mir jetzt gerade auch nochmal einfällt, wo du das sagst, Emily war ja der Grund, mit dem er sich in die Wohnung geschlichen hat quasi. Er hat da ja angeklingelt und gesagt, ich will mich noch von Emily verabschieden.
So ekelhaft.
So, und dann hat Jessica sich wahrscheinlich gedacht, ja komm, ne? Und dann hat sie den beiden diesen Moment im Flur, wo er da rumgeheult hat, hat sie den Moment ja auch zugelassen und ist weggegangen und hat denen da die Zeit gegeben. Und das ist ja im Prinzip dann auch zum Verhängnis geworden, dass sie nicht quasi an der Tür geblieben ist, wo sie ja vielleicht hätte rausrennen können oder so, sondern dass sie dann auf dem Sofa quasi eingesperrt war.
Ja, weil sie sich auch sicher gefühlt hat, ne? Die ist in ihrer eigenen Wohnung, der Vater ihres Kindes kommt vorbei, das Kind ist da, sie setzt sich auf die Couch, du rechnest nicht damit, ne? Also, ja, ich meine, das haben wir ja alles schon gesagt und ich muss auch sagen, bei dieser Folge jetzt ist es mir super schwer gefallen, dass wir erzählen ja immer den Fall, wir erzählen, was ist passiert und die Hintergründe und auch natürlich, was so gesagt wird. Und mir ist es so schwer gefallen, nicht gefühlt nach jedem zweiten Satz so dazwischen zu gehen und zu sagen, wie schlimm das alles ist. Also da musste ich mich manchmal richtig zusammenreißen, weil das bringt ja auch euch als Hörer und Hörerin nicht viel, wenn ich ständig sage, wie schlimm das alles ist. Aber es ist wirklich ein ganz, ganz emotionaler Fall.
Was mich noch interessieren würde, Jörn, du hast ihn ja vor Gericht erlebt. Also ich stelle mir jetzt so einen richtig eklig protzigen Typen vor, wenn so, was wir so erzählt haben. Wie sah der aus? Sehe ich den und denke mir, bäh.
Das ist, glaube ich, jemand, der dir in der Fußgängerzone entgegenkommt und du jetzt keine Notiz von ihm nehmen würdest.
Jörn, du warst ja im Prozess und hast darüber berichtet und hast natürlich noch mal viel, viel mehr mitbekommen, als wir jetzt hier in der Folge erzählen können. Wie war das denn für dich, also gerade weil du ja auch selber Papa bist?
Ja, ich bin selbst Vater. Fälle, wo Kinder eine Rolle spielen, die gehen einem immer nah. Ich habe sehr viele Fälle davon. Hier war das Kind jetzt eine Augenzeugin. 4 Jahre alt, mit ganz dramatischen, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, Sätzen, die ich wahrscheinlich auch nie vergessen will. Aber ich habe auch viele Fälle von Gewalt an Kindern, ganz, ganz schlimme Fälle. Ich lasse das nicht an mich ran. Ich höre mir die Fälle an, ich mache mir dabei immer meine Notizen und nehme das auf, verarbeite das und meistens ist das dann auch, wenn ich meinen Artikel oder meine Nachricht geschrieben, gesprochen habe, dann auch wieder aus meinem Kopf heraus.
Ja, das ist ja auch gut so, das ist ja einfach eine gewisse Professionalität, die du auch haben musst, weil sonst kannst du diesen Job ja nicht machen, also nicht lange zumindest.
Das Gute an unserem Fall ist am Ende, Emily hat zwar was wirklich, wirklich Schlimmes erlebt und sie wird auch noch lange daran arbeiten müssen. Zum Glück ist sie ja in Therapie und bekommt Hilfe, zumindest zum Prozess war das ja noch so. Aber sie hat immerhin ihre Mama und die hat nur wirklich alles für sie gegeben. Die hat um ihr Leben gekämpft und die würde alles für sie tun und immerhin hat sie das. Sie hat eine wirklich tolle Mutter und man kann nur hoffen, dass es für sie gut weitergeht.
Und sie kann sich sagen, ich habe meiner Mama das Leben gerettet.
Ja, danke Jörn, dass du uns diesen wirklich sehr, sehr emotionalen Fall mitgebracht hast. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Ciao.